Herzlich willkommen im Podcast von Null auf Handwerk, der Veränderungspodcast für Handwerker in der Dachregion, die sich weiterentwickeln wollen. Digitalisierung und Handwerk treffen aufeinander. Und weil das so ist, gucken wir uns in diesem Podcast nicht nur die Technik an, sondern auch den Menschen hinter der Technik. Neben spannenden Themen, die für Unternehmer wirklich wichtig sind, schauen wir uns auch erfolgreiche Personen an und fragen sie, warum sie Erfolg haben, was sie für ihren Erfolg tun, wie sie das gemacht haben und adaptieren diese Eigenschaften auf das Handwerk. Mein Name ist Jan Voges, Dachdeckermeister und Vortragsredner.
Ja, und mein Name ist Markus Klarmann, Digitalisierungsberater und Dachdeckermeister.
Hallo und willkommen im Podcast von Null auf Handwerk. Und natürlich haben wir heute wieder einen tollen Menschen bei uns zu Gast. Er ist freier Wirtschaftsjournalist, Zukunftsforscher, Bestsellerautor und Spezialist für die Kondratjew-Theorie der langen Strukturzyklen. Wer nicht genau weiß, was das ist, der sollte auf jeden Fall dranbleiben. Bevor es losgeht, wie immer, vorher noch ein paar kurze Infos für unsere Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da und folgt uns auch gerne auf Instagram. Die Links findet ihr immer, wie immer, unten in den Shownotes. Und wenn ihr auch hier als Gast auftreten möchtet, dann bewerbt euch gerne bei uns. Oder ihr habt Fragen an uns, die wir hier beantworten sollen, dann findet ihr auch alle weiteren Infos ebenfalls in den Shownotes. Die Dampfmaschine war eine der ersten Basisinnovationen nach Kondratjew. Die Dampfmaschine sorgte nämlich dafür, dass das Weben von Stoffen automatisiert werden konnte. Damals gab es wohl auch schon Automationen. Sie veränderte also die Textilindustrie, den Bergbau und so weiter. Und es gab kurz danach einen Aufschwung. Und nach dem Aufschwung folgt natürlich auch die Rezession, Depression und darauf wieder die Erholung und so weiter. So entstehen die Wellen auf der Basislinie der gesamtwirtschaftlichen Leistung. Welche Erfindungen uns noch zum Aufschwung verhalfen und was der Wirtschaftszyklus genau ist, verrät uns heute unser Gast.
Ja, Markus, vielen Dank für die einleitenden Worte. Wir haben hier heute den Erik Händeler zu Gast. Aber bevor wir jetzt gleich richtig in die Thematik der langen Wellen und der Theorien einsteigen, lieber Erik, stell dich doch bitte einmal ganz kurz selber vor.
Ich bin gelernter Tageszeitungsredakteur, habe Volkswirtschaft studiert, habe mich als freier Wirtschaftsjournalist selbstständig gemacht, Zukunftsforscher, das wollen die Kunden immer so hören. Naja, die Zukunft ist natürlich offen, weil man nicht weiß, wie Menschen sich verhalten werden, aber da, wo es knapp wird, wo Produktionsfaktoren knapp werden, da ist der Zwang, was besser zu machen. Und da versuche ich dann, was über die Zukunft zu sagen. Und diesmal ist es eben der Mensch, weil die Knappheiten, die jetzt anstehen, die liegen, haben immer mit dem Menschen zu tun.
Genau, das ist ja auch unsere oder eine unserer Theorien hier in diesem Podcast, dass es ein Mix ist zwischen Knappheiten aus Menschen und Technik, beziehungsweise das eine das andere bedingt, zumindest was das Thema Fortschritt angeht. Und ich würde dir gleich mal zu Beginn eine Frage stellen. Und zwar, wir steuern ja auf eine Rezession zu. Ich denke, das ist relativ unbestritten. Selbst der größte Optimist spricht ja mittlerweile das Thema offen an, beziehungsweise spricht es aus. Was müssen Unternehmen tun, um ja in Zukunft auch am Markt zu bestehen? Ich denke, da kannst du mit deiner Theorie Aufschluss geben.
Also bisher ging es immer um Geld, aber Geld ist nur die Folge dessen, was im richtigen Leben passiert. Und es wird immer über Technik diskutiert. Aber je mehr Technik wir haben, desto wichtiger werden die Arbeitsprozesse im Unternehmen, auf der Baustelle, wo es um Anwenden von Wissen geht und die Absprachen zwischen Menschen. Also die werden immer entscheidender. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Rezession. Es gibt also so eine Wirtschaftskrise und dann gibt es die ganz, ganz schlimmen Wirtschaftskrisen und dann gibt es die katastrophalen, langen, langen Wirtschaftskrisen und die sind mein Thema. Also ich glaube, wir hätten jetzt Probleme gekriegt, auch ohne Corona und auch ohne Russlandkrieg, sondern es gibt halt Zeiten, da wächst die Wirtschaft sehr stark, weil man so ein neues Ding hat, was die Wirtschaft grundlegend produktiver macht. Aber wenn die dann fertig gebaut ist, sich ausgebreitet hat, dann gibt es eine neue Knappheit. Und das führt dann eben zu Wirtschaftskrisen, die nicht so eben mal kurz zu bewältigen sind. Und die Frage ist eben, was denn jetzt das nächste große Ding ist. Also es gab die Dampfmaschine, es gab die Eisenbahn, zuletzt hatten wir eben den Computer. Die Frage war, was man tun soll. Ich fange jetzt hier schon an, den Kondratjew zu erklären. Also die Zeit ist vorbei, wo der Computer uns produktiver gemacht hat und das, was den Menschen ausmacht, also Zusammenarbeit, Bildung, Arbeitsprozesse, Organisation, Planung, Kommunikation, Kundenbetreuung, die Themen werden wichtiger.
Ja, das kann ich aus meiner eigenen Praxis, aus meinem eigenen Unternehmen, kann ich das definitiv bestätigen. Also wenn ich sehe, wo unsere Schwerpunkte liegen, dann ist das sicherlich das Thema Kommunikation ganz stark, die Kommunikation im Team, die Kommunikation untereinander. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema Problemstellung, Rezession eingehen. Ja, du sagst, es wäre sowieso zu Problemen gekommen, auch ohne Russland und ohne Corona. Jetzt lebt es sich natürlich leichter, wenn man einen Schuldigen hat. Also wenn man jetzt sagt, okay, der Corona ist schon, also ein gutes Feindbild lässt das Leben leichter werden, sagen wir mal so. Das Problem ist aber, dann beschäftigen wir uns eigentlich nicht mit der Kernthematik, sondern eigentlich nur mit dem Feind und mit dem Zustand, wie wir es gerne hätten, wenn es denn anders wäre. Was glaubst du denn, wie kann man wie kann man sich da in dem Bereich eher mit sich selber beschäftigen? Und wie kann man den Fokus auf sich selber lenken, anstatt dass man sagt, ich beschäftige mich jetzt nur mit dem Problem Russland, ich beschäftige mich jetzt nur mit dem, was die Ursache ist und konzentriere mich nicht auf meine eigene Lösung.
Also der Mensch mag dann natürlich lieber Sündenböcke haben. Das ist in der Geschichte auch immer so gewesen. Zum Beispiel nach dem Eisenbahnbau wurden in München die Juden auf offener Straße verprügelt. In den 1880ern, weil sie angeblich schuld sind an der Wirtschaftskrise. Und auch die Engländer tun ja so, als wenn die EU schuld daran sei, dass sie selber so blöd waren, ihre Industrie zu versaubeuteln. Es ist immer leichter, die Fehler bei anderen zu finden. Nun ist es natürlich eine Situation gegeben, mit der wir alle konfrontiert sind, aber wie ich mich darin verhalte in dieser Situation, das ist natürlich ganz individuell. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich was ändern kann. Das eine ist durch Einsicht, und das ist das, was du machst, wenn du predigst und sagst, Leute, ihr müsst selber Verantwortung übernehmen und was besser machen. Die andere Sache ist, dass es einen ökonomischen Druck gibt, was anders zu machen. Als man eben mit der Dampfmaschine Bergwerke entwässert hat und man hat Erz und Kohle hochgeschafft, dann war das ein großer Aufschwung, weil man Erz und Kohle in großer Masse auf einmal oben hatte. Aber man konnte es nicht weiter transportieren. Und mit noch einem Eselskarren konnte man eben dieses Transportproblem nicht lösen. Da musste die Eisenbahn gebaut werden. Aber die Eisenbahn wollten die Leute nicht. Die Fürsten wollten nicht, dass die Schienen über die Fürstentumsgrenzen rübergehen, weil man Angst hatte, dass man Machtverlust hat. Die Ärzte haben gesagt, ab 30 Stundenkilometer wird man Hirnkrankheiten bekommen, nur vom Zuschauen. Prediger haben gesagt, wenn Gott gewollt hätte, wenn der Mensch sich auf Rädern fortbewegt, hätte er auch welche gegeben. Die ganze Gesellschaft wehrt sich gegen die Veränderung. Die Leute wollen sich nicht ändern. Und es ist ja auch rational, weil alles, was wir gelernt haben, war eine teure Investition, war ziemlich mühevoll. Und niemand möchte, dass das, was er so mühsam hat lernen müssen, plötzlich weniger wert sein soll. Deswegen werden die Leute immer eher ihre Wahrnehmungen anpassen, als ihre Meinungen zu ändern. Und deswegen gibt es immer sehr viel Widerstand. Und erst wenn dann die Wirtschaftskrise so richtig zuschlägt, in dem Fall beim Mangel von Transport nach der Dampfmaschine, da haben dann die englischen Unternehmer gesagt, jetzt lass uns doch mal unser letztes Geld zusammenschmeißen, die Ärmel hochkrempeln und die Eisenbahn bauen. Und so ist von den Unternehmern heraus, die den Druck spüren, was anders zu machen im realen Leben, weil sie ihr Geld eben nicht aus Steuermitteln kriegen, sondern vom Kunden. Die haben gesagt, jetzt lass uns doch mal die Eisenbahn bauen. Und so ist aus den Unternehmern heraus, ist die Eisenbahn gebaut worden. Und der Staat hat sich hinterher draufgesetzt. Und so, glaube ich, ist heute, wo sind denn die heutigen Knappheiten? Also es ist so, egal zu welcher Zeit man lebt, man arbeitet immer mit einem bestimmten Mix, Entschuldigung, an Werkzeugen, Kompetenzen, Produktionsfaktoren. Und diese Kompetenzen, Werkzeuge, Produktionsfaktoren, die wachsen mit der Wirtschaft, die so jedes Jahr 1, 2% wächst die halt nicht im selben Maße mit. Und irgendwann hat man bestimmte Kompetenzen, Werkzeuge, Produktionsfaktoren, die lassen sich nicht kurzfristig vermehren. Zum Beispiel ein Dachdeckergeselle oder so. Und dann wird das zu teuer und dann lohnt es sich nicht mehr zu investieren und dann kommt es zu einer großen Wirtschaftskrise. Also die großen Wirtschaftskrisen, die gibt es nicht deswegen, weil die Banker so böse sind oder die Märkte nicht reguliert oder so, sondern es kommt zu tiefen Wirtschaftskrisen, weil es einen knappen Produktionsfaktor gibt, der lässt sich nicht kurzfristig vermehren. Also als die Ende des 18. Jahrhunderts die englischen Unternehmer nicht mehr hinterherkamen, Bergwerke zu entwässern, mit irgendwie Pferdekraft und Spinnräder anzutreiben oder den Blasebalg bei der Eisenschmelze, um Luft in den Hochofen reinzublasen. Also als das größte Problem war der Mangel an mechanischer Energie. Das sind die englischen Unternehmer zu dem James Watt, der war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Edinburgh, und haben gesagt, bitte, bitte erfinde uns eine Dampfmaschine. Die wurde also nicht aus Zufall entwickelt, sondern weil es ein Problem der Unternehmer damals war. Und der hat 12 Jahre lang herumgetüftelt, bis das Ding dann endlich ausreichend effizient war und rentabel angewendet werden konnte. Und das gilt für uns heute auch, wenn wir uns anschauen, wo sind die Knappheiten, wo ist der Veränderungsdruck. Dann kann man sehen, aha, das sind die Entwicklungen der Zukunft. Und meine Sichtweise ist eben, diese grundlegenden Erfindungen, die haben eben einen bestimmten Teil der Prozesskette effizienter gemacht, übernommen. Da gab es also die Dampfmaschine und dann kam irgendwann für den Transport die Eisenbahn und irgendwann der elektrische Strom für die Massenproduktion und das Auto für die individuelle Mobilität. Und die letzten 30, 40, 50 Jahre hat der Computer uns produktiver gemacht. Gehaltsabrechnung, Datenbanken, Serienbrief austrocknen, Robotersteuerung in der Produktion. Jetzt ist natürlich das Dachdeckerhandwerk ist natürlich ein richtiges Handwerk, weil irgendwie einen Roboter auf dem Dach zu stecken, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemals überhaupt möglich sein wird, und auch im Zimmererhandwerk, also das ist echtes Handwerk. Ich glaube, das lässt sich nicht ersetzen. Es gibt vielleicht da und dort ein besseres Tool und ein besseres Werkzeug. Vielleicht gibt es irgendwelche Teilprozesse, die ein Computer mal übernehmen können. Aber ich denke, das ist wirklich ein Beruf, der durch nichts zu ersetzen ist. Aber wenn ich mir die ganzen anderen Arbeitsprozesse anschaue, in der Planung, in der Organisation, also wo es um Bürokommunikation geht, da hat der Computer uns sehr viel Zeit eingespart. Früher habe ich irgendwie in Zettelkästen nach einer Karteikarte suchen müssen. Heute klicke ich mit dem Computer irgendwo hin, habe die Information sofort. Und auch in der Produktion, wo ich Produktion automatisiert habe, also ich habe jetzt wenig Ahnung, wie Dachziegel hergestellt werden, aber ich denke auch da, was weiß ich, bei Brennöfen wird Roboter oder computergesteuerte Fertigung eine Rolle spielen. Und die These ist jetzt, solange man so eine Erfindung hat, die Kosten senkt, die einen produktiver macht, boomt die Wirtschaft. Weil wenn ich was habe, was die Kosten senkt, habe ich einen höheren Gewinn. Und den höheren Gewinn kann ich verteilen, indem ich die Leute besser bezahle oder indem ich den Preis senke. Und dann ist es gut für den Kunden und dann kann der Kunde sich mehr leisten. Also Produktivitätssteigerung ist eben nicht, wie überall erzählt wird, jetzt kommt Digitalisierung und wir werden alle arbeitslos. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Nur weil man durch so eine Dampfmaschine, durch einen Computer ausreichend produktiv wird, gibt es neue Arbeitsplätze, die vorher gar nicht möglich waren. Also Produktivitätssteigerung heißt nicht Arbeitslosigkeit, sondern Produktivitätssteigerung heißt, oh, Kosten sind gesenkt, wir können uns mehr leisten, es gibt neue Arbeit, die vorher nicht möglich war. Nur weil wir ausreichend produktiver werden, gibt es neue Arbeit. Wenn die Löhne entscheidend werden, wenn die neue Arbeit dort entstehen würde, wo die Löhne niedrig sind, dann müsste in Bangladesch Vollbeschäftigung sein. Und so ist es nicht. Nicht die Löhne sind entscheidend, sondern die Produktivität ist entscheidend. Mhm. Und die Löhne, die Gewinne, die folgen dann der Produktivität. Aber das Kernproblem ist die Produktivität. Und bisher hat man halt Produktivität gesteigert durch Maschinen und in Zukunft wird es um die Menschen gehen.
Das ist spannend. Ich habe mir mal die Frage gestellt und habe mir das auch hier als Frage an dich gerichtet, notiert. Und zwar, welche Herausforderungen sollte die Wirtschaft eigentlich vorrangig lösen? Und zwar sollte sie vorrangig den Umgang mit dem Menschen lösen, um produktiver zu werden, oder eben entsprechend das Nutzen von digitalen Prozessen. Und das ist ja spannend, was du jetzt gerade sagst, weil wenn wir jetzt den Bogen schlagen hier zum Handwerk und sagen, okay, die Arbeit auf dem Dach, da wird der Mensch ja bleiben, aber Kosten verursacht in so einem Unternehmen ja nicht die Produktivität oder die produktiven Mitarbeiter, sondern ja letztlich der Wasserkopf im Büro, der Karteikarten sucht. Dass man im Prinzip hingeht und sagt, okay, was optimiere ich denn jetzt zuerst? Optimiere ich mich zuerst in und sage, okay, ich mache mich schlank, um bessere Löhne zu zahlen? und vielleicht dadurch mehr Motivation und bessere Leute zu bekommen? Oder kümmere ich mich erst um den Menschen und sage, okay, wir machen jetzt erstmal draußen die Produktivität motivierter, schneller, straffer, wie auch immer, um eben entsprechend das Geld zu haben, um intern was zu ändern? Das ist eine relativ spannende Frage.
Also das eine ist so wichtig wie das andere. Wir reden also nicht über entweder oder, sondern wir reden über die Gewichtung. Ich habe mal als freier Texter gearbeitet für eine Firma, die hat Bilderrahmen hergestellt. Was glaubst du, wie groß war der Kostenblock der Produktion von Bilderrahmen? Und wie groß war der Kostenblock von Design, Marktanalyse, Kundenbetreuung, Organisation, also diese immateriellen Sachen. Was glaubst du, wie groß war der Kostenblock der Produktion? Der lag sogar zwischen 10 und 20%. Das heißt, wenn du Maschinen, Arbeitsprozesse effizienter machst, was ja natürlich auch wichtig ist, dann hast du beim Kostenblock von 10, 20% nur 1 bis 2% deiner Gesamtkosten gesenkt. Wenn aber 80, 90% der Kosten Design, Marktanalyse, Kundenbetreuung, Organisation ist und du schaffst es durch eine bessere Kommunikation, durch eine faire Streitkultur, durch bessere Konfliktlösungen, 10% der Kosten dort einzusparen, dann hast du eben 8 bis 9% der Kosten gesenkt. Es geht also nicht um entweder oder. Ich kenne die Handwerker, die sagen, ja, dieser Wasserkopf da im Büro. Aber es geht ja darum, dass man passgenau das Richtige macht, dass die Arbeit vorbereitet ist, dass das Richtige bedruckt ist, dass man verstanden hat, was der Kunde eigentlich braucht, dass der Kunde auch wirklich weiß, wie es am Ende ausschaut und was da los ist, dass man die unterschiedlichen Qualitätsanforderungen gegenüber den Kunden geklärt hat. Das sind ja alles immaterielle Prozesse. Dass man verschiedene Gewerke oben auf der Baustelle hat. Man muss sich abstimmen, vielleicht auch im Team und Verschiebungen, unterschiedliche Verantwortlichen, Verantwortungen oder auch Machtansprüche, die dann im Team aufeinanderprallen. Also ich glaube, die letzten 200 Jahre hatten wir mehr Wohlstand, indem wir die materiellen Arbeitsprozesse effizienter gemacht haben und die energetischen Arbeitsprozesse. Und je mehr wir jetzt eben das Materielle durchrationalisiert haben und auch der Computer, die Digitalisierung, das ist also absolut notwendig, aber die Digitalisierung hat vor allen Dingen strukturiertes Wissen effizienter gemacht. Also ich sage mal, ein Fliesenleger bei mir zu Hause am Dorf, ne, da weiß ich, der hat in einer Stunde so und so viel Quadratmeter Fliesen gelegt. Das ist eine strukturierte Tätigkeit, das ist eine materielle Tätigkeit. Aber jetzt kommt so ein Fliesenleger, der muss wahnsinnig viel wissen, wenn er die Kunden berät. Da schaut er an sein Tablet, da steht dann drin über Design und Materialien und Lieferbarkeit. Das ist strukturiertes Wissen. Aber jetzt kommt's, er muss auch ein schwieriges Ehepaar beraten können, wenn die streiten. Er muss intuitiv verstehen, was die Sache ist. Er muss irgendwie Konflikte wahrnehmen und lösen. Oder wenn irgendwie Missverständnisse da sind. Und dieser Teil der Arbeit, unscharfe Wissensarbeit zwischen Menschen, die ist nicht materiell, die kann ich nicht mit einem neuen Gabelstapler beheben und die kann ich auch nicht mit dem Computer beheben. Also je mehr die Technik uns Arbeit abnimmt, desto größer wird der Anteil, den ihr Wasserkopf nimmt. Und wer da am produktivsten ist, der wird wahrscheinlich den höheren Gewinn haben, der wird einen Wettbewerbsvorteil haben. Wobei natürlich im Handwerk die strukturierte Tätigkeit, da muss man wahrscheinlich auch aufpassen, was weiß ich, was es alles für Parameter gibt, Dachneigung, Größe, was noch drauf kommt, ich habe ja keine Ahnung, ist natürlich auch wichtig, aber mein Fokus ist zu schauen, schaut euch an, wie die Arbeitsprozesse, die in der gedachten Welt stattfinden, planen, organisieren, beraten, Probleme lösen, Kommunikation mit den Kunden, Kommunikation im Team. Es gibt so viel unsichtbare Machtstrukturen und unausgesprochene Interessen. Und da entstehen sehr viele Konflikte. Und wer das transparent machen kann, auch wo Emotionen im Spiel sind, also das ist ja unsere Stärke als Mensch, weil auf der emotionalen Ebene kann man viel mehr wissen, wahrnehmen, als es überhaupt versprachlichen kann. Deswegen finde ich es falsch, wenn in irgendeinem Team, in irgendeiner Firma Emotionen, ja, der ist emotional, das ist ja eine Schwäche. Ist es überhaupt nicht. Mir geht es oft so, dass ich auf der emotionalen Ebene was wahrnehme und dann explodiere ich und am nächsten Tag kann ich erst erklären, warum. Und ich sage, ja, ich habe ja recht gehabt. Das war ja schlimm, das läuft ja da alles in den Graben. Also diese Fähigkeit, mit unscharfen, unstrukturierten Wissen umzugehen zwischen Menschen, das ist mein Fokus und ich glaube, der wird immer wichtiger werden.
Ich möchte da nochmal auf einen Punkt eingehen. Das, wir kommen ja jetzt im Prinzip dahin, Empathie wird ein wichtiges Gut, um zu verstehen, was der Gegenüber gerade für ein Problem hat. Das kann man natürlich auch schulen. Ich sehe jetzt, und da muss man auch, glaube ich, rein investieren. Ich glaube, dass dadurch, dass die Hierarchie wegfällt oder die Hierarchie schwächer wird oder dass wir eher auf einer Ebene kommunizieren, wird das, glaube ich, ein größeres Problem. Kann das sein? Dass wir dadurch mehr Empathie brauchen, weil wenn der Fritz zum Franz sagt oder vor 20 Jahren gesagt hat, du gehst links, dann hat er gesagt, jawohl, ich gehe links und hat gar nicht in Frage gestellt, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht. Und heute, dadurch, dass man im Prinzip ja nicht in Hierarchiepyramiden, sondern tatsächlich eher ja vielleicht in Netzwerken arbeitet, und man natürlich auch viel mehr angewiesen ist auf, ich sage mal, also je mehr Technik wir haben, desto mehr sind wir ja auch angewiesen auf andere Leute, dass man da mehr Empathie braucht, um vielleicht zu sehen, okay, der hat heute einen schlechten Tag, den spreche ich jetzt vielleicht mal ein bisschen anders an, ein bisschen vorsichtiger an. Macht es vielleicht Sinn, in diesem Bereich mehr zu investieren, anstatt zu sagen, okay, der Steuerberater hat gesagt, die Ersatzinvestition für den neuen Kran steht an. Der alte tut's zwar noch, aber ich kaufe jetzt einfach mal einen neuen. Macht es jetzt Sinn, es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, in diesen materiellen Teil zu investieren, sondern halt in diesen, ja, immateriellen Teil, und zwar in, ja, zwischenmenschliche Schulung. Siehst du das auch so?
Und das ist eben nicht eine Modeerscheinung, sondern das hat strukturelle Gründe. Also früher war das so, je mehr man formal gebildet war, man hat seinen Meister gemacht, je höher man kam, je mehr man formal gebildet war, desto höher ist man in der Hierarchie nach oben gekommen, weil die Fachkompetenz war früher oben und unten war man der gehorsame, austauschbare Arbeiter, der das genau so gemacht hat, wie sich das der schlaue Mann da oben ausgedacht hat. Und das war meistens ein Mann. Aber jetzt, wo es alles komplizierter wird und komplexer und verschiedene Lösungsmöglichkeiten und verschiedene technische Anwendungen und verschiedene Produkte, das hat sich ja alles, da hat es ja einfach eine Vielfalt überall gegeben, in jeder Branche, ist die Fachkompetenz auf einmal nicht mehr oben, sondern die Fachkompetenz ist unten beim Facharbeiter, beim Sachbearbeiter, die kennen sich aus. Und je höher man jetzt in einer Firma in der Verantwortung kommt, desto mehr ist nicht die Aufgabe, Befehle zu erteilen, sondern die Ressourcen zu moderieren. Die Leute zu fragen, was braucht ihr, um eure Aufgabe gut zu machen? Und wenn wir uns da oben so entscheiden, wie wirkt sich das bei euch da unten aus, erklären wir das mal, doch mal. Also in einer guten Firma kehren sich die Informationsströme um, nicht mehr von oben nach unten, vom Chef zum Arbeiter, sondern mindestens zu 51% von unten nach oben in beide Richtungen. Damit der Chef da oben eine möglichst realistische Sichtweise von den Problemen des Kundens, von der Baustelle, vom Team auf der Baustelle hat. Also die Informationen müssen sich umkehren. Und das heißt, dass der da oben nicht automatisch Recht hat, sondern dass man dem Chef auf der inhaltlichen, auf der fachlichen Ebene widersprechen muss, dass man da um die bessere Lösung ringt. Und wer dann eben Kritik oder Widerspruch gleich als der tut meine Autorität in Frage stellen, interpretiert, dann kommt es zu Machtkämpfen und dann wird man eben weniger produktiv sein. Man hat ja in der Industrie Teamarbeit eingeführt, eben aus diesem Grund. Man holt eben, wenn man hat oft Probleme, die hat man noch nie gehabt. Und dann holt man jemanden, der kennt den Kunden und weiß, was er braucht. Man holt jemanden, der kann mit der Maschine umgehen. Man holt jemanden, der kann es theoretisch entwickeln. Und die sitzen jetzt in so einem Team beieinander, sind in der Blütezeit der alten Industrie groß geworden, haben aber nicht gelernt, partnerschaftlich, sachlich, zielorientiert in derselben Augenhöhe zusammenzuarbeiten und empfinden diese neuen Teamstrukturen als Machtvakuum. Und was macht man in so einem vermeintlichen Machtvakuum? Man haut dem anderen schon mal vorsorglich eine aufs Maul, damit dann nachher klar ist, wer im Zweifelsfall das Sagen hat. Und wenn man dann da so einen Platzhirschen hat, der seinen eigenen Selbstwert davon abhängig macht, wie lange er redet und wie laut, und derjenige, der was Vernünftiges zu sagen hat, der kommt überhaupt nicht zu Wort. Oder da sagt jemand was und es ist auch nicht blöd, was er sagt, aber er hat zu 5% Unrecht. Und was machen wir in unserer Kultur? Wir nageln ihn fest bei den 5%, wo er Unrecht hat, statt dass wir die gute Idee aufnehmen, die ganze Firma und Abteilung weiterbringen würde. Aber wir gönnen es ihm nicht, weil er dann einen größeren Status hat. Und das kostet uns eben einen Haufen Geld. Und deswegen ist dieser Kulturwandel, dass man eben vom Ganzen her denkt, dass man die Konflikte auf den Tisch legt und nicht im Hintergrund weiter brennen lässt. Also, dass man die Zusammenarbeit angeht. Jetzt ist die Frage nach der Verantwortlichkeit. Also, ich bin kein Fan zu sagen, das sind alles selbstorganisierende Teams, weil oft ist die Erfahrung, dass die nach einem Jahr bis aufs Blut zerstritten sind und sei es über die Urlaubsplanung oder so. Ich glaube, es muss eine klare Verantwortlichkeit geben. Deswegen bin ich schon ein Fan von Hierarchie. Ich glaube nicht, dass sich die Hierarchien ändern, sondern dass sich der Geist in der Firma ändert. Die Kultur ändert sich. Es gibt einen Hierarchen, der irgendwo verantwortlich ist und der die Entscheidung auch mal treffen muss. Aber jeder Mitarbeiter ist ein Berater des Chefs. Man darf dem Chef widersprechen. Man darf also man darf ringen um die Wege, um die Verwendung der Ressource, über die Ziele, über die Art, wie man es dann am Ende ausführt. Aber es braucht trotzdem eine klare Verantwortlichkeit. Das Neue ist also nicht wirklich die flache Hierarchie. Also man hat Hierarchien rausgeführt, weil es zu lange dauert. Die Leute müssen dann miteinander reden, die es fachlich angeht, bis man das dem Chef erklärt hat. Das dauert alles viel zu lang. Also man hat Hierarchien verringert. Aber ich glaube, das Eigentliche ist nicht, dass wir flache Hierarchien haben, sondern die eigentliche Neuerung ist die Kultur, in der wir miteinander ringen, weil es eben nicht ein Chef ist, der sagt, du machst das jetzt so, sondern es ist immer eine Teamarbeit und da muss gemeinsam entschieden, es muss einfach mehr miteinander abgestimmt werden. Also ich glaube, das wirklich Neue ist die Kultur, gemeinsam um die bessere Lösung zu ringen.
Es gibt ja dieses Sprichwort, je größer dein Ego, desto kleiner ist dein Portemonnaie. Und das kriegt ja damit eine völlig neue Gewichtung, weil ja, das ist gut erklärt, es muss eine Hierarchie geben, aber die Führungskraft, die quasi dieser Hierarchie vorsitzt, muss ihr Ego zu Hause lassen, beziehungsweise sollte ein kleines Ego haben, damit sie halt eben entsprechend genau also diese Teamarbeit überhaupt möglich macht und möglich werden lässt. Weil ansonsten wäre ja im Prinzip jede Idee, so wie du das jetzt auch gerade erklärt hast, ist ja jede Idee und jedes Zusammenarbeiten im Keim erstickt, weil ja quasi der mit dem größten Ego halt einfach, ja, alle anderen direkt totschlägt. Ne?
Ja, das ist eine ethische Frage. Wie weit reicht mein Verantwortungsgefühl? Geht es mir um meine Kostenstelle, um meine Karriere und um mein Ansehen? Oder versuche ich, den Gesamtnutzen zu optimieren, den Kundennutzen, Lieferanten, Mitarbeiter? Also es ist eine ethische Frage. Eine am Eigennutz orientierte Kultur ist nicht produktiv. Ich habe mal gesprochen bei VW-Führungskräften aus der Produktion im Gesamtkonzern. Es waren so 600, 800 Leute. 10% von denen waren Chinesen. Und dann habe ich eben gesagt, eine am Eigennutz orientierte Kultur ist in Zukunft nicht produktiv. Die Gesichter der Chinesen leuchteten, weil das ist so deren Vorstellung, die sie vom Besten haben, sind lauter Individualisten. Aber dann habe ich gesagt, eine Kultur, wo der Einzelne sich in Freiheit nicht entfalten kann, die ist auch nicht produktiv. Dann ging alles bei den Chinesen wieder runter. Also früher ist es so, man ist in der Gruppe gleichgeklopft worden, man hat sich als Einzelner der Gruppe unterordnen müssen. Und die anderen Gruppen wurden bekämpft. Das war früher die Kultur. Und leider 80% des Planeten funktioniert immer noch so. Also wir gegen die anderen. Und dann kommt der Individualismus und im Individualismus geht es um meine Fähigkeiten, meine Selbstentfaltung, mein Glück, meine Gesundheit, meine Interessen. Und das ist ein notwendiger Entwicklungsschritt, weil ich glaube, wenn man seine Werte reflektiert, Kundennutzen, wie gehe ich mit anderen um, wie geht es mir ums Gesamtwohl, was ist eigentlich mein Eigeninteresse, was ist mein berechtigten Eigeninteresse. Also wenn ich meine Werte reflektiere, das geht nur, wenn ich die Freiheit des Einzelnen habe. Weil früher war Wertevermittlung in der Gruppe, das war Dressur. Wenn man sagt, die guten alten Zeiten, war also Wohlverhalten, nein, das war Gruppendruck, das war Dressur. Und die individuelle Freiheit ist nötig, um zu reflektieren, wo sind meine berechtigten Interessen, wo sind die berechtigten Interessen vom Gesamtprojekt. Und deswegen in Zukunft werden Firmen und Länder und Kulturen dann erfolgreich sein, wenn man eine Balance hat zwischen den berechtigten Interessen des anderen, aber sich auch einsetzt für das Gesamtwohl. Also weder ein Gruppendruck wie in China oder Russland oder früher bei uns im Nazireich oder wie das halt sonst überall in den Stammeskulturen ist oder in der islamischen Umma, das ist eine Gruppenkultur, ist nicht produktiv in Zukunft. Wir brauchen die individuelle Freiheit. Individuelle Freiheit ist aber auch sehr destruktiv, wenn jeder sein Ding macht. Da haben wir einen hohen Preis bezahlt, gerade in Familienstrukturen zum Beispiel, Früher war ein Gruppendruck, da konnte man sich nicht scheiden lassen. Die individuelle Freiheit heute ermöglicht es. Aber ich glaube, je mehr man im Beruf lernt, zuzuhören, mehrere Seiten zu beachten, Emotionen wahrzunehmen, zu versprachlichen, sein eigenes Verhalten zu reflektieren, seine Motivation sich selber gegenüber klar zu machen, immer zu überlegen, ja, aber meine Verantwortung für das Gesamte, für die anderen. Je mehr man aus wirtschaftlichem Druck lernt, konstruktiver zu sein, ehrlicher zu sein, mehr am Gesamtnutzen orientiert zu sein, desto positiver wird sich das übrigens auch auf Familienstrukturen auswirken. Und die Länder, die individuelle Freiheit nicht zulassen, die werden nicht ausreichend produktiv sein. Die keine Pressefreiheit haben, die keine Vereinigungsfreiheit haben, da wird der Wohlstand bei 200 € im Monat oder 500 € pro Monat und Beschäftigten stehen bleiben. Während wir von unserer europäischen Kultur, also wir sind nicht so individualistisch wie die Amerikaner, geh raus und mach dein Ding. Wir sind nicht so gruppenethisch wie Chinesen oder andere Kulturen. Ich glaube, dass bei uns in Mitteleuropa diese Balance zwischen individueller Freiheit, aber Verantwortung fürs Ganze, dass wir das aus unserer Geistesgeschichte am besten gelernt haben und dass wir eigentlich auch Vorbild sein können. Also so wie wir machen jetzt einen neuen Schritt in eine neue Wirtschaftsstruktur. Bisher konnten wir uns darauf verlassen, die Kosten sinken, weil Computer uns effizienter machen in der Produktion oder im Wasserkopf. Und jetzt kommen wir in einer Zeit, wo es Kostensenkungen, mehr Wohlstand, Fortschritt nur gibt, wenn diese Wissensarbeit, diese unscharfe Wissensarbeit zwischen Menschen besser läuft. Und da können wir sogar ein Vorbild werden für den Rest der Welt.
Und die Digitalisierung, also die Tools, die es dazu gibt, für die Kommunikation mit den Kunden und mit den Mitarbeitern, ist natürlich ein super Werkzeug auch für uns Handwerker. Also um auch besser zu planen, beraten, organisieren. Und ich glaube, dass
Unbedingt.
damit müssen wir uns auch mehr beschäftigen. Wir haben auf der einen Seite die Tools und auf der anderen Seite müssen wir schauen, wie gehen wir damit um.
Also, das mit der Digitalisierung ist natürlich ganz wichtig. Das ist aber Voraussetzung. Das nehme ich jetzt schon an. Ich habe mal bei einer Versicherung geredet, die fing jetzt erst an, dass wenn die Briefe kriegen von Kunden, dass es eingescannt wird und dann der Computer gleich feststellt, welchem Sachbearbeiter das zugestellt wird. Dann haben die das als großen Digitalisierungserfolg verkauft. Aber das hätten die vor 10 Jahren auch schon machen können. Das ist also nur eine nachholende Digitalisierung. Also wir haben halt vieles verschleppt und verschlafen, weil viele Leute gemeint haben, ja, es reicht ja irgendwie, irgendwo eine Webseite zu haben. Also das, was wir an Digitalisierung haben, was technisch möglich, das muss natürlich gemacht werden. Aber ich glaube, dass insgesamt, was die gesamte Volkswirtschaft dieses Landes angeht, da die größten Impulse schon gesetzt sind. Und viele, die es noch nicht gemacht haben, müssen es halt jetzt noch machen. Und wenn das Thema erledigt ist, dann kommt eben diese Arbeitsprozesse im Team und mit den Hierarchen und mit den Kunden und anderen Gewerken am Ding. Aber deswegen ist Digitalisierung nicht wieder, das ist die Voraussetzung von allem, ne? Also ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Das sind zwei wichtige Dinge, die gemacht werden. Zuerst kommt die Digitalisierung. Und wenn wir das dann gemacht haben und optimiert haben, dann können wir uns die Arbeitsprozesse zwischen den Menschen nochmal anschauen.
Das hört sich an, als hätten wir trotz aller düsteren Prognosen eigentlich eine prima Zukunft vor uns, wenn wir denn ja einfach ja offen sind für das, was uns da bevorsteht, weil uns natürlich ja auch die Digitalisierung viel Arbeit abnimmt.
Und so ist es in der Geschichte immer gewesen, wenn es diese tiefen Wirtschaftskrisen gab, dann waren das zwar 20 schwierige Jahre, aber danach war die Welt besser, als sie vorher war. Und so wird es diesmal auch sein. Die Zeit ist vorbei, wo der Computer uns im großen Stil produktiver machte, aber natürlich müssen wir die Digitalisierung machen. Und jetzt ist es so, Geld kann ich mir weltweit überall leihen und sei es in Saudi-Arabien. Ich kann überall in der Welt Technik, Maschine, Anlage einkaufen, wenn man nicht gerade von Sanktionen belegt ist. Aber Technik ist weltweit austauschbar. Ich kann meine Produkte weltweit vermarkten, einen Spezialisten in Paris für 2 Stunden mieten. Alle Produktionsfaktoren sind weltweit austauschbar geworden. Und das Einzige, was jetzt im nächsten Strukturzyklus Firmen, Länder, Kulturen voneinander unterscheidet, ist die Fähigkeit der Menschen vor Ort mit Wissen umzugehen. Und Umgang mit Wissen ist Umgang mit anderen Menschen, die ich unterschiedlich gut kenne, die ich unterschiedlich gerne mag und mit denen wir unterschiedlich viele berechtigte Interessensgegensätze haben, weil die Leute streiten im Beruf ja nicht, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie unterschiedliche Sichtweisen, Interessen haben. Und die Fähigkeit, das auszukarten, das macht in Zukunft den Wettbewerbsunterschied aus.
Was ist denn deiner Meinung nach die nächste Basisinnovation, wenn man schon über Gesundheit, Bio oder Gentechnik oder regenerative Energien, KI ist ein Thema, was könnte es sein?
Also KI gehört für mich noch zum Computer. Weil die Firmen, die verkaufen ihre Software wie vor 10 Jahren genauso, aber schreiben jetzt künstliche Intelligenz drauf. Also dieser künstliche Begriff künstliche Intelligenz, der ist ja irreführend. Weil so ein Schachcomputer, der Schachcomputer, der besiegt mich beim Schachspielen, so viel ist klar, und der Kerl lernt auch noch dazu. Aber der ist nicht intelligent. Intelligent wäre der Computer, wenn er sagen würde, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr Schach zu spielen, ich mache jetzt wieder was anderes. Und da wird es nicht dazu kommen. Also wir haben natürlich viel mehr Daten aufgehäuft. Wir brauchen jetzt Computerprogramme, die das analysieren. Aber die machen, steuern und analysieren das nach vorgegebenen Mustern. Und das ist nicht Intelligenz. Also das, was den Menschen ausmacht, ist auch ist durch den Computer nicht zu ersetzen. Das, was Gentechnik, Nanotechnik, optische Technologie, da geht es um Gesundheit. Also je mehr Technik wir haben, desto wichtiger wird der Mensch werden und auch seine Gesundheit. Wir können die Leute nicht mit Ende 50 halb tot früh verrenten, wenn die Leute 90 Jahre alt werden. Jetzt kommt natürlich auch immer der Dachdecker als Beispiel, aber für die gesamte Volkswirtschaft, wir sind kein Volk von Dachdeckern. Also der Dachdecker mit seiner körperlichen Leistung auf dem Dach ist nochmal ein Sonderfall. Aber auch, ich glaube, für die Gesamtbevölkerung gilt, dass ich eben in Zukunft weniger arbeite, dass ich früher ist man befördert worden oder hat halt bis zur Rente gearbeitet, zack, ist ins Loch gefallen. Ich glaube, dass man in Zukunft langsam rausschleichen wird, nur noch 15 Wochenstunden macht, nur noch bestimmte Kunden. Ich weiß nicht, wie das im Dachdeckerhandwerk ist, was, ob man in der Bildung, in der Weiterbildung, in der Arbeitsvorbereitung, dass man in die Produktion von Dachziegeln wechselt, keine Ahnung. Aber dass es auch da Möglichkeiten geben wird, in der Kundenberatung mehr länger zu arbeiten, aber eben nicht mehr in der körperlich fordernden Art oben auf dem Dach. Also was ist die Zukunft? Ich glaube, Gesundheit, der Mensch, aber letztlich geht es um diese Anwendung von Wissen. Das ist was Unscharfes, Unstrukturiertes. Deswegen werden die Technologien, die Gesundheit herstellen, die sind schon auch wichtig, aber letztlich sind es auch im Gesundheitswesen immaterielle Dinge, Gedankenhygiene, Lebensstil, Schlaf, die bestimmen, wie lang und gesund ich bin. Also die nächste Welle, es geht um Umgang mit unscharfem Wissen und Gesundheit ist die Basis dafür.
Also seelische Gesundheit. Ne? Also ich sage mal, wenn wir uns, also sicherlich ist der kaputte Rücken von einem Dachdecker, den kann man natürlich anführen, aber wenn wir uns angucken, auch wenn wir kein Volk aus Dachdeckern sind, der zweithäufigste Krankschreibungsgrund in Deutschland sind psychische Probleme. Also landläufig Burnout genannt. Also das sind ja dann schon Punkte, wo halt auch der Arzt natürlich viel Empathie benötigt, in Zeiten, wo ich übertreibe jetzt vielleicht mal ein bisschen, aber unsere Apple Watch uns eine bessere Aussage über unseren Gesundheitszustand geben kann als der Arzt bei einer einmaligen Untersuchung, wenn unsere Uhr 24 Stunden quasi, ich sage mal, aufzeichnet, wie unser Herzschlag ist, ne? Oder halt eben unser Stresslevel oder wie auch immer. Also da wird sicherlich in dem Bereich auch eher darum gehen, wie sehr kann ich als Arzt jetzt nicht rein technisch auf meinen Patienten eingehen, sondern wie empathisch bin ich? Wie viel Empathie bringe ich mit? Wo ist denn tatsächlich dem sein Problem? Kommt das Gebrechen vielleicht woanders her? Ne, ist der vielleicht einfach gerade ziellos, orientierungslos? Braucht er vielleicht irgendwie eine andere Hilfe? Ne, also wir kommen quasi immer wieder, stelle ich fest, zurück neben der Technik auf das Thema Mensch. Ne? Also wie viel Empathie besitze ich? Das wird im Prinzip das nächste Thema sein. Und wie viel Kreativität bringe ich mit, um Dinge miteinander zu verknüpfen?
Und beim Burnout ist weniger der Stress das Problem, sondern die Ohnmacht, dass man Arbeitsverhältnissen ausgeliefert ist, die man nicht bestimmen kann, wo man gemobbt wird oder irgendwie sich noch so anstrengt und es passiert nichts. Also diese Ohnmacht ist eigentlich der Hauptgrund für Burnout. Und das heißt auch, dass wir an der Persönlichkeitsentfaltung, Mitbestimmung, Mitgestaltung der Arbeit der Leute uns kümmern müssen.
Genau, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ich hätte tatsächlich noch mal eine Schlussfrage. Beziehungsweise, ja, hast du vielleicht noch ein paar Tipps oder Hinweise für die Zukunft, für die Handwerker auch, wenn wir den Fall in den Gartenteich mal mit einbeziehen?
Die gut erfundene Geschichte mit Winston Churchill. Also der Churchill ist als kleiner Junge, so hieß es mal im Internet, irgendwo als kleiner Junge in den Gartenteich gefallen. So 2, 3 Jahre alt, zack, platsch. Und er wäre da im Gartenteich ertrunken, wenn der Gärtner des Hauses den er nicht rechtzeitig rausgezogen hätte. Und dann hat der Vater von Winston Churchill zu seinem Gärtner gesagt, also weil du jetzt meinem Sohn das Leben gerettet hast, werde ich deinem fast gleichaltrigen Sohn die Schule bezahlen. Und wenn er dann später gut genug ist, dann bezahle ich ihm auch noch die Universität. Und der Sohn des Gärtners, der war dann gut genug, der hat dann Medizin studiert und hat dann später das Penicillin erfunden und hat damit Millionen von Menschen im Zweiten Weltkrieg das Leben gerettet. Und Winston Churchill hat dann im Zweiten Weltkrieg England beieinander gehalten. Also die gute Tat der Väter wirkte noch zwei Generationen weiter. Wir können die Folgen unseres Tuns überhaupt nicht überblicken, im Guten wie im Schlechten. Und dass diese Geschichte ist tausendfach wahr, hat einen schwierigen Lehrling, hat ihm doch noch eine dritte Chance gegeben, ist was Tolles draus geworden. Wir können die Folgen unseres Tuns überhaupt nicht überblicken. Und diese Geschichte ist wunderbar, aber leider sagt die Churchill-Gesellschaft in London, die ist nur gut erfunden. Ich erzähle sie trotzdem immer wieder, weil dass wir eben nicht am Eigennutz orientiert sind und am kurzfristig Nutzen, sondern dass wir langfristig denken und dass wir dass nicht immer bei allem gleich was rumkommen muss, sondern dass wir einfach gut wirken und dann schauen, wie sich das über eine lange Zeit, Kundenbindung, Mitarbeiter, familiäres, unternehmerisches Umfeld, sich alles im Positiven weiterwirkt.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort im Sinne der Menschlichkeit.
Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Boah.
Ja, lieber Erik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier dem Publikum des Handwerks mal einmal deine Theorien zu präsentieren.
Herzlichen Dank. Und bis demnächst. Wir bleiben
Ja,
beieinander die nächsten 30 Jahre.
würde mich freuen. Würde mich freuen. Danke für deine Zeit.
Hurra, vielen Dank fürs Forum.
Bye
Adi.
bye, ciao, ciao.